Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Content Talk. Heute mit Sven Jackel. Er ist CEO und Mitbegründer von fey.ch. Fey.ch, das sagt ihr vielleicht etwas. Man kann dort Zimmerpflanzen online bestellen. Sven, seid ihr die Erste gewesen, die Zimmerpflanzen online angeboten haben? Das war so meine erste Frage beim Vorgespräch. Du hast gesagt, nein, Fabio, wir machen eigentlich nichts grundsätzlich Neues. Wir machen es einfach ein bisschen besser und ein bisschen anders.
Ja, grundsätzlich, die Leute verkaufen schon vieles online und auch andere haben schon Pflanzen online verkauft. Wir haben einfach den Eindruck gehabt, dass zwar Pflanzen verkauft werden, aber das ist eigentlich das Hauptproblem, dass Pflanzen wirklich überleben daheim. Oder die Hauptausforderung, dass die nicht so gut abgedeckt ist. Und das ist eigentlich unser Hauptziel.
Weil eben, viel kaufen Pflanzen und dann sagen die, die macht ja auch Slogan, die Zeit die Pflanzen herstellen oder die, die für jeden, nicht nur für einen Grüntum, sondern auch die nicht so wahnsinnig einen grünen Daumen haben. Der hat gesagt, in der Vergangenheit hast du gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig. Wo gibt es eine Nische, die noch etwas hinterherhinkt? Und dann, wie seid ihr dort auf die Pflanzen gekommen? Das sind so die ersten zwei Fragen, die du immer gestellt wirst. Hast du gesagt, wieso unbedingt jetzt Pflanzen? Und was ist die Bedeutung von Fey? Tun wir die erste Frage, warum Zimmerpflanzen?
Ja, das ist weniger romantisch, als man es gerne hätte im Nachhinein. Wir waren selber nicht für die grüne Branche gewesen. Wir haben etwas gesucht, um uns selbstständig machen können. Und weil niemand von uns coden konnte, haben wir gesagt, wir gehen mal richtig E-Commerce. Und dann haben wir halt Verticals gesucht, wo wir das Gefühl haben, ist schon länger jetzt nicht wirklich etwas mega Neues passiert oder wo wir das Gefühl haben, gibt es gewisse Probleme. Und wir haben auch geschaut, welche Märkte wachsen. Und bei den Pflanzen war es eigentlich auch gegeben. Also wenn man bei Google geschaut hat, Suchvolumen für Pflanzen eigentlich mega gestiegen in den Jahren, wo wir gestartet sind, auch jetzt noch. Und dann haben wir mal ein angefangen, Umfragen machen und haben dann schnell gemerkt, dass eigentlich die Leute die Pflanzen alle cool finden. Aber eigentlich alle Leute sagen auch, bei mir sterben sie einfach immer, ich habe einfach keinen grünen Daumen. Und dann haben wir das Gefühl, okay, das scheint auch das Problem zu haben und halt eine Macht, die wächst.
Und was ist denn das, wieso sterben die Pflanzen?
Ja, das sind ganz
und bei euch nicht?
Ja, das sind eigentlich viele verschiedene Gründe. Also zum einen braucht man eigentlich ein Produkt oder Pflanzen, wo sagen wir mal, die Startbedingungen genug gut sind, also eine gute Qualität hat, wenn eine gute Erde und so weiter ist. Dann braucht man Pflanzen, die auch funktioniert in den eigenen vier Wänden oder im Klima, wo die Leute daheim haben. Und dann braucht man noch zwei, drei kleine Tipps, dass es auch funktioniert. Man sagt immer, es ist wie Velofahren. Wenn du die Balance mal hast mit den Pflanzen, dann ist es eigentlich einfach und dann hat man eigentlich auch keine Probleme. Und die Balance, die helfen mir den Leuten, dass sie bekommen.
Fey.ch, wie seid ihr auf? Das ist die zweite Frage, die dir gestellt wird. Da haben wir den dann abgehakt. Wie seid ihr auf den Namen Fey.ch? Was steckt dahinter? Seid ihr da?
Ja, wir haben am Anfang gesagt, wir haben eigentlich einen Namen, der keine Bedeutung hat, dass wir eigentlich mit der Firma Bedeutung geben können. Es soll nichts mit Pflanzen zu tun haben. Einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, wenn es mit den Pflanzen nicht hinhaut, dann könnten wir es noch für etwas anderes suchen. Und dann hat es natürlich kurz und ein bisschen positiv tönen. Und dann haben wir eigentlich einfach Buchstaben angereiht und haben dann jeweils geschaut, ob Domains noch frei sind.
Und wenn du jetzt sagst, wie würde sich Fey unterscheiden zu anderen Anbietern? Es gibt doch die eine oder andere Anbieter auf dem Markt, wo du kannst Zimmerpflanzen oder allgemein Pflanzen online bestellen. Wo würdet ihr euch konkret unterscheiden? Wieso seid ihr besser als die anderen?
Mhm. Also da kommt halt je nachdem, mit wem wir es vergleichen, ein bisschen davon. Aber grundsätzlich ist es hauptsächlich, dass Pflanzen überleben. Und für das machen wir zum Beispiel das ganze Umtopfen selber. Das heisst, bei uns kommt eigentlich die Pflanze, die man normalerweise kauft, als Rohprodukt in die Firma. Und dann passiert relativ viel, bevor man sie dann verkauft. Und das ist mal der erste Punkt. Und dann der zweite große Unterschied ist eigentlich der mit dem ausführlichen Support. Also dass man Leute wirklich schon vor dem Kauf, also dass wir ihnen dort schon helfen, sich richtig entscheiden, dann aber, wenn sie gekauft haben, eigentlich schon alles bietet, damit es wirklich funktioniert. Und dann, wenn sie im Nachhinein gleich mal eine Frage haben, was normalerweise auch mal kommt, oder? Weil eine Pflanze ist ein Lebewesen, ist gleich wie mit einem Haustier, also irgendwann hat man mal eine Frage oder ein Problem damit, dass wir dann eigentlich sehr aktiv da sind und die Leute unterstützen und sie eigentlich fast fragen nach Fragen von ihnen.
Genau, also eben, es ist wie, ja, Pflanzen online verkaufen, weil man das so auf dem Papier gehört, finde ich das nicht so wahnsinnig sexy. Aber wie ihr das macht, darum bin ich ja auf euch gekommen, wie ihr das online macht, wie ihr den ganzen Auftritt, wie es auch hier bei euch zu und her geht, ja vor die Führung von dir bekommen, ihr macht das sexy. Und welche Bedeutung hat eben genau das Marketing und wie man es macht und vor allem eben der Support bei euch? Wie geht ihr dort wenn man das einfach und verständlich sagen, wie ist eure Marketingstrategie, wenn ihr das im Reissbrett habt, aufzeigt, wo liegen eure Schwerpunkte?
Mhm. Also wir immer machen im Marketing ist eigentlich, unser Ziel ist, dass wir so viel wie möglich Touchpunkte schaffen mit den Leuten zu Hause. Und idealerweise sind die immer positiv und jeder persönliche Touchpunkt, oder wenn es halt ein bisschen mehr ist als jetzt nur eine Werbung sehen, das sind eigentlich die starken Touchpunkte. Und wir haben auch versucht, unser ganzes Konzept so zu machen, dass wir so viel wie möglich von denen kreieren. Das war eigentlich so die Grundüberlegung.
Kannst du mal einen von diesen Touchpoints konkrete Massnahmen, was wäre das zum Beispiel?
Ja, also eines ist zum Beispiel das Auspackerlebnis. Auspacken ist eigentlich, das ist so der Höhepunkt von der Customer Journey, sagt man immer so schön. Also wenn man gekauft hat, ist schon mal cool, aber wenn man es dann auspackt, dann freut man sich voran. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das Auspackerlebnis so gut wie möglich. Und dort ist so ein Punkt von uns auch da, dass wir handgeschriebene Notizen drin haben, wo halt nicht nur ist Danke für die Bestellung, sondern noch ein bisschen mehr ist. Und vor allem, wenn man dann mehrfach bestellt hat, nimmt es eigentlich immer Bezug auf die ersten Bestellungen oder solche Sachen, die wir wissen für unsere Kundinnen und Kunden. Also wir versuchen, sie so persönlich wie möglich zu machen. Das ist so ein das Highlight, das wir uns, glaube ich, auch zu vielen anderen unterscheidet. Aber schlussendlich für uns eigentlich das i-Tüpfchen oder das, was symbolisiert, wie wir arbeiten. Der ganze Support zum Beispiel ist genau gleich. Oder auch, wie wir Pflanzen aussuchen. Das ist nicht die Überlegung, wie viel verkaufen wir von denen. Klar ist das auch ein wichtiger Teil, aber das Hauptziel ist eigentlich immer, überlebt sie wirklich daheim. Und so arbeiten wir eigentlich in allen Bereichen.
Genau, ich habe ja im Vorfeld, um das so zu testen, habe ich mal eine Pflanze bei euch bestellt und habe genau so ein handgeschriebenes Kärtchen bekommen. Lieber Fabio, merci vielmals, hast du bla 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 bla. Und dann habe ich überlegt, ist das jetzt ein Roboter? Es gibt ja die Schreibroboter. Und das ist die erste Frage, die ich da in der Führung gestellt habe, Sven. Ist das wirklich von Hand geschrieben? Hast du gesagt, ja. Und wir tun, wenn jetzt ich zum Beispiel habe geschrieben, wegen der Kundin schreibt, hey, ich habe noch 5 Katzen daheim, dann tue ich das auch aufschreiben. Und du wirklich so, wenn er das zweite Mal bestellt, das wie auf die Katze plötzlich wieder Bezug nehmen. Und dann komme ich als zweites Mal, als sage jetzt Marianne oder wie auch immer, komme ich ein Kärtchen über die Katze noch. Und sage, ah, oh, jetzt haben die Feine noch an meine Katze gedacht. Das ist dort, wo du sagst, hey, das ist strategisch, wir wollen, das höchste Ziel ist, dass jemand wieder bei uns kommt und wieder kauft. Und darum dort den Support so gut leistet. Und darum ist auch Marketing angelegt. Kannst du mal etwas erzählen und uns mitnehmen?
Ja, grundsätzlich geht es genau um das, was du jetzt gesagt hast. In dem Moment, wo die Person daheim versteht, hey, ich bin nicht einfach irgendeine Zahl bei denen, sondern die haben sich tatsächlich gemerkt, dass ich im Support mal etwas von meiner Katze gesagt habe, das ist so ein starker Moment. Und wenn man viel von denen kreiert, ist es wirklich so, dass eigentlich die Leute eine persönliche Beziehung eigentlich zu einer Marke aufbauen, was dann halt auch dazu führt, wenn man wieder mal etwas kauft oder ein Geschenk gebucht für jemand anderes, dann denkt man halt zuerst wieder an die Marke, wo man quasi eine persönliche Beziehung hat oder Freude hat. Und die Sachen rauskützeln oder versuchen zu kreieren, so oft wie möglich, da ist eigentlich das, was wir glauben, hat den grössten Impact eigentlich aufs Marketing. Und genau unter dem Grund ist eigentlich so, dass der ganze Support beim Marketing angegliedert ist. Weil halt im Support hat man quasi einen Moment, wo man volle Aufmerksamkeit hat von einer Kundin und einem Kunden oder auch sonst jemand, der noch gar nicht bei uns bestellt hat, wenn man einfach helfen, wenn es ums Thema Pflanzen geht. Oder? Also die Person schreibt einem ein E-Mail oder läutet an und man hat volle Aufmerksamkeit. Das heisst, denen so ein Erlebnis kreieren ist relativ einfach. Wenn man so ein Erlebnis kreieren mit Werbung, ist es unheimlich schwierig. Oder man muss super kreative Werbung haben, es muss genau im richtigen Moment dort sein und das zu schaffen, ist viel teurer quasi als das im Support zum Beispiel. Und darum heisst es bei uns eigentlich im Support, dass es ein Teil vom Marketing-Team ist, was wiederum bedeutet, die Leute dürfen sich Zeit nehmen, zum Antworten. Egal wie kompliziert ein Fall ist oder wie oft man dann auch Kontakt hat, das spielt keine Rolle. Es ist wirklich die Weise, die Leute müssen nachher quasi ein Wow-Erlebnis haben, wenn sie mit uns im Support Kontakt haben.
Wieso? Von wo kommt es? Ist es eben strategisch entschieden, klar, aber hast du so irgendwie gemerkt, hey, in der Schweiz oder allgemein wird es zu schlecht gemacht oder zu wenig gut gemacht aus unserem Sinn und darum wollen wir es anders machen und wollen dort mehr Kunden holen. Oder wie siehst du im Vergleich zu anderen, wie das andere machen?
Ja, wir vergleichen uns eigentlich relativ wenig mit anderen in so Sachen. Oder? Grundsätzlich geht es darum, weißt du, für unsere Leute daheim das Beste. Und dort ist es nun mal so, wenn man sich so viel mehr wie möglich gibt, hat man so viel wie möglich quasi positive Verbindungen. Und wenn man halt, ich meine, man kann es einfach eiskalt mal nachrechnen, oder? Wenn man schaut, wie teuer das eigentlich die Akquise von neuen Kundinnen und Kunden ist aktuell, dann kann man sich gut und gerne noch eine Minute mehr Zeit nehmen für ein Support-Ticket oder eben für eine handgeschriebene Notiz. Es geht dann einfach hinten dran darum, dass man es mit Prozessen gut wie möglich abdeckt, dass es dann halt effizient ist.
Genau, kannst du uns mal dort mitnehmen bei den Prozessen, wo so also, Pflanzen verschicken ist ja nicht gleich wie jetzt einen Staubsauger verschicken.
Ja, ja, das ist auch ein Teil der grossen Arbeit, die wir machen, dass wir eigentlich eine Logistik aufbauen, wo eigentlich fähig ist, zum Pflanzen zu verschicken, dass die Pflanze so wenig wie möglich Stress hat. Und das hat bei uns eigentlich ganz am Anfang dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, Wir müssen quasi im Einkauf eigentlich sehr aktiv sein, also nicht einfach blind kaufen, sondern wir müssen dort eigentlich unsere Finger am Spiel haben bis zu der Gärtnerei. Wir müssen nachher bei uns das ganze Umtopfen selber machen, also nicht outsourcen, dass das irgendjemand macht für uns. Dann auch das ganze Fulfillment, also das Verpacken von der Pflanze und das Verschicken. Das läuft auch alles bei uns und das bedeutet natürlich auch, dass man die ganzen Verpackungen und so weiter selber kreieren muss. Es ist relativ viel Arbeit, aber es macht halt eben auch, dass man den genauen Prozess wie handgeschriebene Notiz sehr gut einbinden in das Ganze. Und wenn man halt von der grünen Wiese startet bei so Sachen, ist es oft viel effizienter, als wenn man es einem Fulfillment-Anbieter outgesourced hat und der versucht zu überzeugen, dass er nachher noch irgendein Kärtchen schreibt oder so.
Und das ist der Quereinsteiger eigentlich, so wie der die Brütsch ist, hat mit Pflanzen, der hat Ahnung davon, aber der Rest vom Gründerteam so nicht gross. Das hast du schon gesagt, das war ein Vorteil, Fabio, dass wir da Quereinsteiger waren.
Mhm. Ja, genau. Also, ich glaube, was wir mitgebracht haben, ist ein bisschen Verständnis für Zahlen. Dann haben wir jemanden gehabt, der sehr stark ist im Design und wenn es um Branding-Sachen geht, also visuelle Elemente. Und dann haben wir jemanden gehabt, der mit Pflanzen sehr gut rauskommt. Und dann haben wir quasi, sag mal, die Fähigkeiten abdeckt, die man braucht dafür. Aber wir haben eigentlich von diesen Gebieten an sich, außer wenn es um Pflanzen ging, ist relativ wenig Ahnung am Anfang und sind dann eigentlich ziemlich blauäugig in das Ganze rein. Aber ich glaube, im Nachhinein ist es genau so, dass man halt viele Vorteile hat, wenn man halt andere Fragen stellt und gewisse Sachen, die für viele andere einfach so halt ist, haben wir dann halt hinterfragt, einfach ja, aus purer Blauäugigkeit und haben so dann zum Teil eine coole Verbesserung angebracht.
Was kannst du mal ein bisschen bitten? Was sind das die grössten Learnings, die ihr da gemacht habt in den letzten Jahren? 2019 habt ihr gegründet, 2021, vielleicht mag sich jemand erinnern an das, im Höhlen der Löwen gekommen. Was hat sich so in den letzten Jahren entwickelt und was sind so die grössten Learnings, wo du sagst, hey, ich jetzt seit 2019 im Pflanzenbusiness, was sind so die grössten Learnings?
Ich glaube, das Größte ist halt wirklich, dass man sagt, man soll nicht so nehmen, wie es geht, und einfach mal probieren. Und ich glaube, wenn man das Endziel immer im Kopf hat, dass man für die Leute ein gutes Erlebnis kreieren und ein gutes Produkt machen, dann ist man meistens auf dem richtigen Weg. Aber wenn man dann, sag mal, wir haben die Füße gesetzt, sieht es einfach nicht so aus, aber man hat halt viele Fehlschritte auch gemacht, oder? Also man sucht sich ein bisschen den Weg, aber man hat so ein bisschen das Hauptziel im Blick. Und dann einfach mal loslassen. Und genau, dann kommt es schon gut.
Genau, du hast gesagt, eben, einerseits die Prozesse, wie dass man die Pflanzen, von wo dass man die bestellt und wie das dann alles, das Technische ein bisschen. Aber das muss ja eben, das ist für mich aus meiner Sicht so, ja, das fände ich jetzt nicht so attraktiv zu machen. Das, was ich bei euch cool finde, hey, eben, wie das dann verkaufen, du Content, wo du gesagt auf der User Journey, Customer Journey, wo überall, wenn sie Punkte haben, dass die cool daherkommen. So bin ich auch auf euch aufmerksam geworden. Gegen außen, gegen Neukunden gewinnen. Wie geht ihr dort vor? Was ist dort eure Marketingstrategie?
Ich glaube, für die Akquise ist halt das Zentrale ist wirklich, dass man ein sehr gutes Produkt hat. Das Produkt ist mit Abstand das Wichtigste. Also man kann immer coole Ads machen und etwas verkaufen, aber heutzutage, wenn die Kosten halt relativ hoch sind für die Akquise, dann braucht man ein Produkt, das eigentlich mehrfach verkauft werden kann. Und dort starten wir eigentlich beim Marketing. Also wir sagen, wie müssen wir unser Produkt machen, dass es halt die Bedürfnisse daheim erfüllt. Und das ist wirklich so, wenn wir sagen, wir machen Marketing, ist es oft so, dass wir effektiv am Produkt am Arbeiten sind und gar nicht an irgendeiner Werbung oder an einem Ad. Und nachher ist es aber schon so, dass, da kann vielleicht der Bogen auch schon einen Anfang machen, oder wenn gesagt, wenn wir wollen, dass das Ganze wächst und auch funktioniert, müssen wir fähig sein, dass wir auch ein bisschen das Verlangen nach Pflanzen zu generieren. Und dort haben wir, wie die meisten anderen, auch mit Ads gestartet, oder? Wir haben auf Facebook und Instagram mal versucht, Ads zu machen und schauen, funktioniert das überhaupt? Dort haben wir am Anfang dann gemerkt, das geht relativ gut.
Da ist nicht die Schnur. Nur, das habe ich lustig, das hast du im Vorfeld gesagt, dass, wie die gestartet haben. Das ist eben nicht ein halbes Jahr Konzept und alles, sondern die sind die Obi, haben Pflanzen gekauft, haben eine kleine Website gemacht und haben geschaut, kauft die jemand. Und haben die dann per Hand auf die Post gebracht und gemerkt, ah, warte schnell, unsere Idee, die funktioniert.
Ja, genau. Also, wir haben uns eigentlich im ganzen Werdegang immer ein bisschen Hypothesen gestellt, die wir herausfinden wollten. Und ganz am Anfang war halt mal die Frage, kauft denn irgendjemand überhaupt Pflanzen online? Oder wenn man den Leuten gesagt, wir machen einen Online-Shop für Pflanzen, dann haben alle gesagt, jetzt haben wir Probleme bestimmt. Ich glaube nicht ganz mit euch. Das, wir haben einfach einen Job gemacht und für den haben wir halt irgendwelche Pflanzen gebraucht. Und dann haben wir einfach Pflanzen gekauft, die es im Obi viele gehabt hat. Wir sind davon ausgegangen, das sind die, die Leute auch wollen. Haben die gefüttelt auf den Shop und dann haben wir mal den Shop gehabt und dann haben wir ein, zwei Ads gemacht. Das ist natürlich im Nachhinein, wir müssen fast schämen für die Ads, aber die haben dann auch effektiv funktioniert. Und immer wenn jemand bestellt hat, ist es dann halt losgegangen, wo man gesagt hat, okay, jetzt müssen wir die Pflanzen organisieren. Und dann hat ich zusammen so eine Pflanze gestartet und dann irgendwie, ja, jetzt muss man es auch noch verpacken. Und dann haben wir das Verpacken noch getestet, oder wir gesehen, die Leute kaufen das wirklich. Nachher ist es dann weitergegangen mit einer Logistik aufbauen. Also können wir überhaupt Pflanzen lagern da? Und dann sind wir eigentlich immer Schritt für Schritt weitergegangen. Und ja, das hat sich eigentlich bewährt, so der Ansatz.
Genau, aber eben, wenn man bei euch mal auf die Website geht und dann geht man drei Tage später auf Instagram oder Facebook, das Retargeting hat er auch richtig im Griff, wo er plötzlich merkt, habe ich doch gerade erst geschaut, jetzt kommt da wieder eine Werbung von. Also das hat das Online-Marketing hat aus meiner Sicht sehr gut im Griff. Wo ist der Kanal, wo du sagst, dort holen wir den meisten neue Kunden, die Akquise läuft dort am besten und mit welchen Massnahmen?
Ja, schlussendlich. Wie gesagt, die Attribution ist heutzutage immer schwieriger, aber im Endeffekt ist es schon bei Facebook und Google, wo wir am meisten neue Kundinnen und Kunden akquirieren.
Also Facebook oder Insta? Oder nur Facebook?
Nein. Schlussendlich ist Insta. Ja, also okay. Mit Meta machen wir sehr viel Ads und die meisten kommen über Insta. Mhm. Genau, aber Google selber ist auch, da machen wir auch viel über die Akquise, aber es ist halt schwierig zu genau sagen, weil schlussendlich die hängen immer miteinander zusammen. Also jemand hat das Instagram-Ad gesehen bei uns, dann hat eine Kollegin oder ein Kollege erzählt, dass es da einen coolen Pflanzenshop gibt. Dann hat man vielleicht irgendwo bei jemandem daheim sogar mal eine Pflanze gesehen. Dann hat man nochmal zwei, drei Instagram-Ads gesehen. Das meldet sich mal für den Newsletter an. Und dann, wenn man Pflanzen will, googelt man es noch und dann kommt dieses Google-Ad. Oder? Also die hängen alle sehr stark miteinander zusammen. Aber der wichtigste Kanal, würde ich sagen, ist immer noch Meta.
Und die tun aber nicht nur Paid Media, also nur bezahlte Werbung, sondern die haben auch sehr viel organischen Content, den ihr macht. Wir hocken jetzt hier auch, für die hören und die schauen, die sehen es, hocken wir bei euch im Content-Ecke, wo ihr Sofa habt und wo ihr viel Kameras und Licht habt und so, wo ihr wirklich auch viel Content, organischen Content produziert. Wie seid ihr aufgestellt, was das ganze Content-Team angeht?
Also wir haben Leute, die textet. So eine Person, dann haben wir jemanden, der Videos machen und schneiden kann. Dann haben wir für TikTok jemanden separat, wenn ich TikTok-Videos mache. Und wir haben noch zwei Designerinnen und Designer. Also das Team ist quasi, tut noch relativ viel, aber die Leute machen eigentlich auch die ganze Webseite. Content für den organischen Content, aber dann auch Sachen für die Ads. Also es hängt halt alles ein bisschen miteinander zusammen. Oder dass man Grundlage, oder die Idee ist immer die, dass wir Grundlagen-Content machen. Also wir fangen oft an, zum Beispiel mit einem Lexikon-Beitrag für eine Pflanze, wo man halt alles herausfindet und schreibt, was es über eine Pflanze gibt. Und dann anhand von dieser Grundlage machen wir nachher eigentlich Videos. Und die Videos verschneiden wir nachher für alle möglichen Kanäle. Gleichzeitig verwenden wir den Blog, den wir gemacht haben, auch für Posts. Das heisst, die Sachen, die dort drinstehen, werden oft auch wieder für Instagram-Posts, also für Bildposts zum Beispiel, wieder verwendet, wo wir Grafik machen für den Blog. Genau. Das Folge ist eigentlich immer das Gleiche, dass wir alles, was wir machen, mehrfach brauchen können.
Genau, du sagst eben, es lohnt sich gar nicht oder die haben gar nicht die finanziellen Ressourcen, personellen Ressourcen, um zum Beispiel nur einen Instagram-Post zu machen, sondern die fangen bei dem Ob-Thema an und das dann runterbrechen auf die verschiedenen Massnahmen, auf die verschiedenen Kanäle. Kannst du uns mal mitnehmen, so eine Content-Redaktionssitzung. Welche Fragen stellt man sich da? Hey, was wollen wir machen? Wie geht man das her, dass wir dann etwas machen als FEI, wo unsere Zielkunden interessieren? Und das scheint zu funktionieren, etwa 50'000 Follower schon auf Instagram. Wie geht ihr das her?
Ja, es sind eigentlich verschiedene Sachen. Also zum einen startet es viel mit dem SEO-Research, also vor allem für die Grundlagensachen wie Lexikon-Beiträge und so weiter. Also wir schauen, was suchen die Leute vielfach im Internet, wo haben sie Probleme mit Pflanzen. Also das ist so eine Quelle, wo eigentlich Inputs kommen können. Dann vom Support, also wenn wir sehen, sehr viele Fragen kommen zu dem und dem Thema, dann greifen wir das oft auch im Content auf, wo wir dann etwas dazu machen. Dann ist klar, dass auch die Leute, die bei uns Social-Media-Sachen machen, halt auch auf Social-Media aktiv sind und dort viele Trends sehen, die man dann auch aufgreifen kann. Dann ist es so, dass wir unter dem Jahr halt verschiedene Kampagnen haben. Wie jetzt zum Beispiel, wenn es so heiß ist, wird ein Newsletter über diese Thematik noch aufkommen, was das genau mit Pflanzen zu tun hat und wieso dass man Pflanzen ein bisschen speziell also pflegen, wenn es so warm ist. Und die Sachen, die man dann halt für das normale Marketing braucht, werden oft halt dann quasi im Content-Team gehen. Dann werden eigentlich die Grundlagen geschaffen für die Kampagne und dann kommen wir jetzt nachher eigentlich in den Rest rein. Das sind eigentlich verschiedene Quellen, wo der Content herkommt.
Wie viele Leute seid ihr bei FEI?
Aktuell sind wir 34.
Und was sich nur um Content und Marketing kümmert, wie viel sind es davon, von diesen 34?
Ich würde sagen, etwa 6 oder 7. Aber es ist halt eben so, dass die auch den ganzen Webshop machen, alle Bilder und so weiter. Also es läuft alles ein bisschen ineinander.
Das ist schon lustig, das haben wir schon gesagt, das habe ich nicht gewusst, dass die relativ, auch täglich machen die Fotos von diesen Pflanzen, weil die Pflanzen nicht immer gleich aussehen und immer gleich gross sind. Und dann müsst ihr relativ schnell, oh, wir haben eine neue Pflanzenlieferung, mhm, neue Fotos und die auf die Website stellen.
Ja, ja, das ist ein Unterschied von der grünen Branche zu anderen Branchen. Oder wenn wir ein Produkt bestellen, sind die Spezifikationen nicht so genau wie vielleicht mit nicht lebendigen Produkten. Oder? Also bei uns sagt man, auf der Topfdurchmesser auf dieser Pflanze ist XY. Mhm. Wie hoch die Pflanze dann ist und wie breit und so weiter, das sei mal dahingestellt. Oder so kommt irgendetwas an bei uns. Und dann ist halt ist ein zentraler Punkt, dass die Leute das überkommen, was sie kaufen, beziehungsweise das, was sie sehen. Das bei uns bedeutet, dass wir bei uns in den Logistikprozess mit ihnen nehmen, dass wir die Produktbilder konstant anpassen. Genau gleich wie das zum Beispiel beim Umtopf alle Pflanzen immer sehr genau kontrolliert werden und so weiter, ist halt einfach ein Teil Produktbilder anschauen und neu machen und live stellen.
Werbung. Grüezi, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin der persönliche Werbesprecher von Fabio Zandt. Ja, ihr habt richtig gehört, ich bin kein echter Mensch, sondern eine künstlich erschaffene Stimme. Genug gelabert. Ich bin hier, um euch meinen geliebten Chef Fabio Zandt vorzustellen. Er ist ein Meister des unkonventionellen, kreativen und vor allem pragmatischen Contents. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Also, worauf wartet ihr noch? Bucht Fabio und bringt frischen Wind in euer Projekt. www.fabiozandt.ch. Werbung Ende.
Meine Zielhörerschaft, die ich ja immer sage, sind so ein bisschen Marketingleiterinnen und Marketingleiter von Schweizer KMUs, wo auch eben das Thema Content bei denen zum Teil auf dem Tisch ist. Was würdest du empfehlen? Wie schafft man regelmässig guten Content zu erstellen? Und was sind so ein bisschen Key-Faktoren aus deiner Sicht? Weil es gibt ja so die ein oder andere Unternehmung, die mit dem noch hadert.
Mhm. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Also, das eine ist, dass man den Content halt so macht, dass die Leute unterhalten sind. Oder so. Die Leute, wenn sie heutzutage auf Social Media sind, wenn sie unterhalten werden, weil du bist eigentlich auf Social Media, wenn der langweilig ist im Endeffekt, oder wenn du im Zug hockst oder sonst irgendetwas nicht gerade weißt, was machen, dann gehst du auf Social Media. Also ein gewisses Unterhaltungselement muss drin haben, aber dann auch einen Mehrwert generieren. Also nicht einfach lustige Videos, wo Leute tanzen, sondern halt, dass man auch noch etwas lernt, weil dann bleibt es einem auch hier und noch ein bisschen Humor drin. Also da ist wichtig, dass es unterhaltend ist und dann zum Machen ist es halt ein Prozess schlussendlich. Also sehr. Soll ich sagen, es ist ein sehr nüchterner Ansatz, eigentlich, dass man viel Content in kurzer Zeit produzieren kann. Es sind strikte Prozesse, die wir jetzt im Hintergrund aufbauen, wo es halt immer darum geht, quasi High-Level-Themen abzuarbeiten und das eigentlich dann so gut wie möglich können zu recyceln auf so viel wie möglich Kanäle, dass man so viel wie möglich Views oder Engagement kreieren kann. Und dann muss es schlussendlich halt so finanziell aufgehen.
Und du sagst, Fabio, die 50'000 Follower, die wir haben auf Instagram, die interessieren im Fall nicht so. Mir ist etwas viel wichtiger, nämlich das Engagement.
Ja, genau.
Warum?
Ja, weil nur wenn jemand wirklich engaged, also das ist quasi wirklich ein Zeichen, dass der Content okay war oder sicher zum Denken angekriegt hat. Oder? Es gibt dann immer Positives und Negatives. Und das ist eigentlich wie ein bisschen, ich soll sagen, ein bisschen der Lohn für die Leute, die Content machen. Das wissen sie vom richtigen Weg, oder? Genau, und darum ist es sehr wichtig, dass die Leute engagieren. Und ich meine, ein Follower bringt einem das oder Followerin bringt einem schlussendlich nichts, wenn sie nicht den Content konsumieren. Also wenn sie irgendwie mal den Follow-Button gedrückt haben, dann ist das schön, aber schlussendlich bringt es halt nichts. Wenn's, weil man will ja, das einzige Ziel, das man mit dem Content hat, ist effektiv, dass man die Touchpoints schafft, also die emotionalen Momente, die eigentlich jemand gegenüber einem Brand hat. Und die kreiert man halt nur, wenn man es, wie gesagt, unterhaltet oder zum Lachen bringt oder irgendwie ein bisschen Wissen vermittelt.
Weißt du, wie viele Touchpoints dass es braucht, bis jemand einen Kauf abschließt? Habt ihr da grobe Zahlen?
Ja, es ist schwierig zu sagen, wie viele das sind, aber wir machen es mit Zeit. Also unser Ansatz war der, und das machen viele andere auch. Also das, man fragt eigentlich die Leute, wenn sie das erste Mal von dir gehört haben. Und dann sehen wir halt, dass irgendwie nur 30% der Leute quasi uns weniger als 3 Monate kennen. Das heisst, etwa 70% der Leute kennen uns länger als 3 Monate, viele sogar mehr als ein Jahr. Und der Zeitfaktor heisst jetzt nicht, dass man sich so lange überlegt, soll ich Buffet etwas bestellen, sondern es heisst eigentlich nichts anderes, wie man braucht viele Touchpoints, bis man den mal kauft. Und so schauen wir das ein bisschen an. Wir sehen halt, dass es relativ lang geht bei uns, bis jemand konvertiert. Das heisst, man braucht viele Touchpoints, die man kreieren
muss. Aber dann kommt eben genau der Effekt mit den handgeschriebenen Kärtchen und mit den, du hast doch 6 Katzen und wir hoffen, der, mhm, die Pflanze passt diesen Katzen und verkäuen sie nicht, dass dann die wiederkommen und wiederkaufen. Wie sind da die Zahlen? Kannst du uns da mal ein bisschen Insight geben?
Ja, das kommt darauf an, wenn man den Zeithorizont anschaut, Wiederkaufsrate, aber wir sind bei 40%. Wenn man es jetzt auf 2 Jahre ausdehnt, die Wiederkaufsrate, Zeit, dann sind wir bei etwa 50%. Also viele Leute kaufen mehr als einmal bei uns. Und das ist halt quasi grundbedingt, dass das E-Commerce überhaupt funktioniert heutzutage. Und genau das handgeschriebene Kärtchen ist einer der ganz wichtigen Touchpunkte, die wir haben. Dort ist eigentlich die Überlegung immer die, wo kann man etwas anders machen wie viele andere. Oder also ein anderes Beispiel, das wir haben, ist unsere Bestellbestätigung. Also wenn du bei uns bestellst, dann gibt es eigentlich eine Bestätigungs-E-Mail. Und das ist normalerweise einfach ein 3-Zeiler, wo steht, Bestellung ist auch und wir sind sie am Verarbeiten.
Oh, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Erzähl, was ist dort?
Und dort ist eigentlich so, dass bei uns die Abfolge bei uns jetzt basierte GIFs gemacht. Also du kommst eigentlich eine E-Mail über, wo eine GIF-Abfolge ist. Und das ist sehr humorvoll. Also,
vielleicht mal erinnern. Nicht, dass ich's.
Und dann lernt sich der Kaffee über die Hose und dann springen die Leute ins Lager und fangen an umtopfen und Pflanzen putzen und einpacken. Am Schluss sind alle so ein bisschen traurig und winken, wenn sie dann das Lager verlassen. Und da ist etwas, wo wir sehr viele E-Mails quasi zurückbekommen. Also die Leute antworten auf diese E-Mail, wie lustig das da findet. Es wird auch weitergeleitet und oft auch mal neue Reviews und so erwähnt. Genau, und das ist mega einfach, um das zu machen, oder? Und wenig Zeit, es hat sehr wenig Zeit gebraucht und es ist gleich ein Lacher, den man quasi kreiert für die Kundschaft, wo dann schlussendlich auch wieder sehr wertvoll ist.
Genau, jeder Touchpoint, den der Kunde hat oder die Kundin, um dort ein bisschen überlegen, hey, macht es Angst als alle anderen, kann man dort irgendwie etwas mehr rausholen? Du hast das E-Commerce angesprochen. Was würdest du anderen Unternehmen mitgeben, die jetzt im E-Commerce Bereich möchte einsteigen. Welche Ratschläge kannst du jetzt, du bist jetzt, was ist fünf Jahre dabei, so ein bisschen die Learnings?
Ich glaube, ich werde bei der Unit Economics anfangen. Das ist schon das A und so, dass die stimmen, oder?
Bei der was?
Bei der Unit Economics, also wie viel Geld gibt man quasi aus für das Produkt an sich? Wie viel Geld kostet nachher die Logistik? Was bleibt übrig? Das ist so ein Grundbedingung, weil wenn die nicht stimmen, die kann man ein Stück weit kann man die natürlich beeinflussen, aber auch nicht bis ins Unendliche. Und dann durch den Warenkorb ist es zentral. Also wenn der jetzt tief ist, dann hat man eigentlich von Anfang an schon fast keine Chance. Genau, und wenn ich jetzt irgendeine Produktidee hätte, würde ich zuerst die zwei Sachen anschauen und dann würde ich eigentlich mal mit dem Rest dann anfangen. Und dann halt natürlich, wie wir so viel machen, dass das sehr dass ein Thema ist, wo man sehr emotional kann aufladen kann, wo man kann mit Content arbeiten kann. So mir jetzt wichtig, wenn ich so etwas mache. Ja.
Genau, du hast ja gesagt, eben, wir wollten einen Markennamen haben, wo noch nicht irgendwie belastet ist oder irgendwie da, wo wir eine Marke selber aufbauen können. Sind eure Kernpunkte in der Markenbildung, die du würdest sagen, die du gegen raus tragen
willst? Ja, ich glaube, dass man als Firma, das, wie gesagt, dass wenn die Leute noch das Gefühl oder sagen, dass bei Fee, da kommt man Pflanzen über und hilft, dass die Pflanzen überleben, das würden wir eigentlich anbringen. Und wenn wir parallel zu ein paar Lachen können kreieren können, dann ist eigentlich das Ziel erreicht.
Und du hast eben über E-Commerce seit 2021 ist der Lukas Speiser an Bord bei euch, bei den Höhlen der Löwen seid ihr dabei gewesen. Der Lukas Speiser hat beim Aufbau von Amorana, von den Sexspielzeugen dort, maßgeblich mitgewirkt, ist jetzt bei euch. Also früher Sexspielzeuge verkauft online und jetzt also eine Zimmerpflanze. Ja, was genau. Hat er dort für eine Rolle bei euch?
Es ist so, dass wir dass nach der Seed-Runde haben wir quasi unser Board kreiert und er ist quasi auch Teil vom Board und hat halt, steht eigentlich immer zur Verfügung, wenn wir wieder Herausforderungen haben oder Fragen, wo wir eigentlich ihn können beiziehen können. Und es kommt also immer wieder mal ein guter Tipp von seiner Seite. Also wir können recht viel profitieren von seinem Wissen, was er quasi sich angeeignet hat mit in der ganzen Amorana-Zeit.
Und was sie auch hier gut machen, was ihr auch gut macht, ist so eine Community-Bildung. Nein, warte, das ist eine scheisse Frage, ich lasse es löschen. Was immer wichtig ist, eine Community, sagt man, wir brauchen eine Community und bei euch habe ich gesehen, auch wie Ads ausgespielt werden, unten dran in den Kommentaren, hat da zum Beispiel einen Printscreen gemacht, ich kann den vorlesen.
Jetzt bin ich gespannt.
Moment, nein, es ist ein guter. Sabine hat geschrieben, das ist der Grund, warum ich bei Fay kaufe, ich bin absolute Wiederholungstäterin. Die Beratung, bei mir war es Mona, ist erstklassig. Eben, da ist dann plötzlich merkst so, dass dann auch gegenseitig Tipps gegeben werden. Sabine ist sehr begeistert und schreibt unten ein Ad rein. Und die Community-Bildung, was hat das für einen Stellenwert bei euch und wie würdet ihr das strategisch vorantreiben?
Mhm. Grundsätzlich läuft es eigentlich wieder wie immer eigentlich auf die Touchpunkte zurück. Also wir haben nicht so ein Bucket-Community, sondern es gibt Leute in der Community, quasi, wie man es so nennen, die ein paar engagiert sehr stark, also die bei uns auch vorbeikommen, die bei uns kommen, Kurs machen, Lagerbesichtigungen, die quasi immer Tag der offenen Tür machen, die dann vorbeikommen. Das sind sehr engagierte Leute. Dann gibt es aber auch andere, die einfach unseren Newsletter lesen, happy sind damit. Das ist eigentlich sehr ein breiter Begriff. Und ich glaube, unser Ziel ist letztendlich einfach, dass wir so viele wie möglich Leute eigentlich von uns können überzeugen können. Und das sind halt die ganz schönen Beispiele, wo man dann genau sieht, wenn sich das Engagement im Support halt wirklich auch lohnt und die Leute dann sogar anfangen, eigentlich Stellung nehmen für uns und eigentlich uns, wo nicht mal die Antwort ist wahrscheinlich gewesen, weil irgendjemand einen unschönen Kommentar gemacht hat. Das ist eigentlich der grösste Lohn, den man haben kann, wenn man so schafft.
Ich habe ja geschaut, auf Google Review habe ich probiert, die mit schlechten Reviews zu konfrontieren, aber auch wirklich eine 3-Sterne-Bewertung habe ich vor einem Jahr zuletzt gefunden. Beim Marketing-Mix, wir haben jetzt viel über Content und Social Media geredet. Was habt ihr sonst noch für Massnahmen im Marketing-Mix, wo du sagst, das ist noch ein Zentral für uns? Ist es wirklich ausschließlich online, wo ihr unterwegs seid? Oder habt ihr noch andere Sachen, wo ihr sagt, hey, das wäre auch mal spannend, das auszuprobieren?
Mhm. Also ganz High-Level ist quasi das, was wir jetzt machen, ist eigentlich nicht unser Geschäftsmodell. Also nur der Online-Shop ist eigentlich Teil davon. Es ist ein Kanal, aber nicht das Geschäftsmodell. Also wir wollen langfristig ganz klar auch ein bisschen in die physische Welt, dass wir wirklich noch mehr Orte kreieren, wo die Leute uns auch sehen. Es ist auch die Idee, dass wir nicht nur über unseren Online-Shop verkaufen, sondern vielleicht auch mal über andere oder auch über Plattformen. Also dort soll klar viel mehr die richtige Omnichannel sein, als jetzt nur der, ja, für das Schlusszeichen, der Online-Shop.
Und wie geht ihr das angehen?
Genau, wir haben verschiedene Ideen. Das eine sind sicher so eine Art Flagship-Stores, wo eigentlich dann das Ziel ist, dass auch viel mehr das Erlebnis im Vordergrund ist, als nur das Pflanzen kaufen. Also Umtopfkurs, Vorträge, solche Sachen über Pflanzen lernen. Und dann natürlich auch ein paar Pflanzen kaufen oder sehen, wie eigentlich bei uns im Hintergrund alles läuft. Also das ist eins von den Elementen. Dann beispielsweise, dass man Zusatzprodukte wie unsere Töpfe, die Eigenmarken und so weiter, dass man die eigentlich dann auch über Plattformen anbietet. Genau.
Und da kommen wir eben auch in Kontakt mit Kunden. Du hast vorhin angesprochen mit dem Kundensupport und mit den negativen Feedbacks. Hat es wenig. Was würdest du empfehlen? Wie gehen wir mit negativem Kundenfeedback allgemein im Marketing? Wie soll man dort umgehen? Und die weitere Frage nach, wie geht ihr damit um? Wie tut ihr das machen?
Ja, ich glaube, es ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt. Oder? Also wir nehmen auch jetzt noch, wir haben schon zum Teil negative Reviews. Du hast wahrscheinlich nur bei Google geschaut, wenn du jetzt bei unseren Reviews auf der Webseite gehst, hat es auch mal 2 Sterne drin. Es sind aber meistens Sachen, wo Leute das Gefühl haben, wo nicht den Support kontaktiert haben, sondern wo die Pflanze quasi vielleicht gleich mal ein Blatt abknickt hat aufgrund vom Transport. Und dann ist das Review gekommen, statt dass sie erst nachgefragt haben. Oder, grundsätzlich ist es immer eine Chance, zum etwas zu lernen, was man verbessern kann. Vor allem am Anfang haben wir viel mit der Verpackung so optimieren, weil wir sehen, wenn etwas nicht perfekt ist. Dann ist es aber auch eine Chance, um einen gutes Erlebnis kreieren für jemanden. Oder? Also oft, eine Beziehung startet oft eigentlich mit einem schlechten Erlebnis, wenn man es richtig nachher handelt. Oder? Also wie jetzt, da, wenn ich erwähnt habe, wenn jemand ein abgeklicktes Blatt hat und ein schlechtes Review hinterlässt, dann meldet sich logischerweise unser Support bei dieser Person, fragt, was gelaufen ist und wenn es dann halt wirklich etwas, was ein Problem beim Transport ist, kommt die Person eine neue Pflanze über. Und dann ist die Person natürlich super happy im Nachhinein. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man es handelt und mit schlechten Kommentaren auf Social Media, weil ja so ein Klassiker ist dort, kann man vielfach auch etwas Gutes daraus machen. Weil es geht nicht nur um den Kommentar, oder wenn es belanglose Sachen sind, wo man einfach sieht, jemand ist langweilig gewesen. Wenn man es dann humorvoll kommentiert, alle anderen, die das lesen, die können das auch so interpretieren und finden es dann cool, wenn ein Macher richtig reagiert. Oder? Also wir nehmen die Sachen immer ernst und versuchen eigentlich das Beste daraus zu machen und fahren eigentlich nicht schlecht damit.
Wie viel Freiheit hat das Support-Team, das sagen kann, hey, bis zu diesem Betrag können wir autonom handeln?
Sie haben eigentlich nicht einen Betrag, sie kennen eigentlich das Ziel vom Ganzen, oder? Dass die Leute schlussendlich happy sind und in dem arbeiten sie eigentlich auch. Klar, es gibt dann so die Gratwanderungen, wenn die Leute 2-3 Mal bestellt haben und das Päckchen nicht angenommen haben, das kommt zurück und dann motzen oder irgend so etwas. Mhm. Dort hast du dann schon zum Teil Sachen, wo man noch schnell diskutiert. Aber grundsätzlich kennen sie das Ziel von der Firma und sind da eigentlich relativ autonom. Und da ist halt das Coole, weil es beim Marketing angeordnet ist, dürfen sie auch. Also wir haben gerade vor 2-3 Wochen wieder das Beispiel gehabt, wo jemand eine Pflanze unheimlich dringend gebraucht hat, ein bisschen Sport geschrieben hat, dann ist der Böstler schon da gewesen, also die Päckchen sind weg gewesen, und dann hat am nächsten Morgen hat jemand aus dem Support ihm das Päckchen dann auf Oerlikon gefahren mit dem Zug und das persönlich vorbeigebracht. Und diese Sachen kann man natürlich dann auch auf Social Media ein bisschen mitnehmen, oder? Also es ist nicht nur, dass man es bringt. Aber sie dürfen da so Sachen machen und das macht den Job zum einen schön, aber halt für die Leute, die das überkommen, ist es natürlich umso schöner und da erzählt man dann natürlich auch gerne mal.
Mhm. Tu Gutes und sprich darüber, qualitative und quantitative Messungen, sei das jetzt im Support oder sei das im Content, wie geht ihr mit KPIs um, mit Messen, mit Analysieren, wenn etwas funktioniert, ist es aus dem Bauch aus oder ist alles sehr zahlenbasiert, wie geht ihr mit diesem Thema um?
Es ist eigentlich beides. Also wir haben qualitativ viele Sachen, also dass wir effektiv Leute befragen. Oder wie auch gesagt, alle schlechten Reviews, auch gute Reviews werden genau angeschaut und immer wieder das Lehren Sachen. Und dann ist aber so, bevor wir Handlungen machen, tun wir es oft quantitativ halt unterstützen versuchen. Und erst dann, wenn wir sehen, auch in der grossen Zahl oder über viele Leute hinweg, hat eine Änderung oder macht eine Änderung Sinn, dann, dass wir es dann auch umsetzen. Das ist eigentlich ein Zusammenspiel von beidem. Schlussendlich ist fast alles immer Zahlen treiben. Was wir aber machen, ist schon, dass man viele Sachen testet. Und dort darf es effektiv mal etwas sein, was jetzt nicht unterlegt ist mit einer Zahl, wo man das Gefühl hat, da kann man jetzt mal so versuchen. Genau.
Und welche Zahlen messen ihr denn? Was sind Kernpunkte, KPIs, die ihr messen? Welche Messwerte? Jetzt sagen wir im Content-Bereich. Was tut ihr da was tut ihr tracken?
Ja. Im Content-Bereich sind es Sachen wie Anzahl Views, die du hast auf den verschiedenen Plattformen, also wenn es jetzt um Reels zum Beispiel geht, dann die Likes, die du bekommst und Kommentare. SEO-Themen du schaust natürlich auch wieder auf wie viel Aufrufe und so weiter, also da messest oder schaust, wie das Ranking halt ist. Es kommt natürlich darauf an, alle Berichte und eigentlich einzeln seine KPIs checken. Also Support zum Beispiel hat einen NPS, dann haben sie die Anzahl Reviews, die sie bekommen. Sieht halt relativ schön ab Verlauf. Also wir schauen,
so NPS konkret. Ist Net Promoter ja, genau. Score, also zwischen 1 und 10, wie zufrieden
ja, genau.
Ist man. Was habt ihr da für einen Wert?
Wir sind irgendwie bei 89, 90 so.
Also 9 von 10 oder 10, 90 genau. Von 100, ja. Das ist sehr, ja. Sehr guter Wert, zufrieden.
Ja, also mein Ziel ist natürlich, dass wir auf 100 kommen, aber klar, nein, wir sind happy mit dem. Aber es ist letztendlich ein Durchschnittswert. Oder? Also ein Beispiel, wo man ist, wir haben einen Chat, wo wir die ganzen sehr guten Reviews, aber auch schlechte quasi dritt. Und dass wir eigentlich alle immer sehen, wie es so ein bisschen läuft und dann den Leuten mitgeben, was wieder sehr geschätzt worden ist und was nicht. Genau.
Was gibt es, was ist jetzt da im Moment, wo der CEO oder Sven am meisten aufregt? Wo drückt der Schuh am meisten noch bei euch? Was sagst du, das muss in dem halben Jahr, wo es dann noch kommt, oder 4 Monate haben wir noch bis zum 23. Was gibt es da noch, wo du sagst, das müssen wir anpacken?
Also das meiste ist so, wenn man ein bisschen ungeduldig ist. Oder? Ich habe am liebsten immer, dass wir alles gleichzeitig machen und dann müssen wir uns aber gleich fokussieren. Also, wir haben jetzt nicht grosse Sachen, die der Schuh drückt. Wir haben aber viele Sachen, die wir angehen wollen. Also, wir haben beispielsweise das Thema Content. Also, wir wollen eigentlich viel mehr anfangen, ein bisschen längere Videos machen. Also effektiv ein bisschen die Richtung von so Mini-Dokumentationen über gewisse Themen gehen, die dann auch ein bisschen genereller sind und weniger jetzt das Thema, wie topfe ich die Pflanze um. Für das sind wir viele Prozesse eigentlich am Nachziehen und auch so Sachen auch im Testen, wie das man es angehen sollte.
Als Beispiel zum Beispiel, da kannst du es ein bisschen plastischer sagen, da komme ich noch nicht ganz raus, ja, also längere Inhalt machen.
Beispielsweise der Effekt von Bienen auf die Pflanzenwelt in der Schweiz oder so etwas. Oder letztlich hat man ja den Japan-Käfer entdeckt in der Region Zürich, wo eigentlich das mega Schlimmste ist für die Natur, dass man so Sachen eigentlich auch in einer so 15- bis 20-minütigen Dokumentation eigentlich abwickeln kann. In die Richtung wollen wir eigentlich gehen im Content-Team. Dass eigentlich auch Leute, die jetzt nicht unbedingt wissen wollen, wie man Pflanze XY umtopft oder vielleicht nicht so Freude haben, oder sag jetzt mal, die sich nicht so interessieren, um genau zu wissen, welcher Teil von der Wurzel jetzt wie und wie heisst, oder? Sondern dass man eigentlich thematisch die Leute schon vorher abgriffen, ein bisschen weiter oben empfangen hat. Und für da wollen wir anfangen, Content machen. Ist aber, wie gesagt, ein grosses Prozessthema und dort sind wir jetzt dran. Dann ein anderes Thema, das wir da sind unsere eigenen Töpfe. Also, wir haben jetzt mittlerweile die erste Reihe von eigenen Tontöpfen. Jetzt sollten jetzt aber noch weitere Reihen dazukommen. Dann haben wir noch ein, zwei so Keimprojekte, die dann neue Produkte auf den Markt kommen in den nächsten Monaten. Wo natürlich auch immer alles super dringend ist und wo man am liebsten heute schon fertig hat als erst morgen. Genau, ich sage jetzt mal so, wir haben viele Ideen und die Arbeit geht uns nicht aus. Es ist einfach immer ein das Ressourcenthema und halt wo, dass man den Fokus setzt. Und dann nehmen wir halt sehr ernst und darum ja, geht es mir auch langsamer als man will.
Ein lustiges Beispiel, das du mir hast gesagt hast, bei Führung, wo du hast gesagt hast, Fabio, die Anbieter, sagen wir jetzt, Anbieter XY von Dünger, die sind halt einfach noch nicht so, die sind halt noch ein bisschen in den Kinderschuhen oder sind noch ein bisschen verschlafen. Zum Beispiel, es geht um ein Dünger-Spritzmittel, das irgendwie 50 Milliliter oder so mit dem. Und ich dachte, ja, das ist einfach Spritzmittel. Und dann hast du gesagt, nein, man könnte das ganz anders denken im E-Commerce. Man könnte es kleiner machen, dann könnte man das nur für 2,90 verschicken, anstatt für 8,90. Kannst du das mitnehmen und das erzählen, wie du das siehst, eben, dass das zum Teil eben in dem Bereich, wo ihr euch befindet, halt viel noch sehr auf langsam und noch nicht online, noch nicht digital denkt ist.
Ja, es ist so, dass die meisten Produkte sind quasi für den physischen Laden kreiert oder zum Verkaufen. Und zum Teil ist es dann auch, ich sage jetzt mal, oder wir haben das Gefühl, zum Teil könnte man es noch ein bisschen weiterdenken. Oder? Also wenn man 40 Liter Sack Erde jemandem verkauft für Zimmerpflanzen, oder wer hat so viel Zimmerpflanzen leider, dass er einen 40 Liter Sack Erde braucht? Das sind so Themen, wo wir dann halt einen kleineren Sack Erde machen und halt dann auch die Anleitungen so machen, dass sie jemand versteht, wo halt noch nie mit Pflanzen geschafft hat. Oder dann, wenn es um das Thema Dünger geht, dass man halt nicht so viel Dünger verkauft, dass es für 3 Jahre lang hat, weil niemand wird so riesige Flaschen Dünger daheim, oder? Dass man halt das den Dünger so macht, dass es für ein Jahr oder so langt und dann halt genau auch so, dass es eigentlich ganz einfach ist, dass nicht falsch angewendet werden kann. Und dort versuchen wir halt viel, dass wir unsere Schuhe versetzen von Leuten, die noch nie etwas gemacht haben mit Pflanzen und dass die eigentlich dann die Produkte haben, die auf Mengen passen, Konditionen und dann aber auch, dass sie so einfach sind zum Anwenden, dass es funktioniert. Und dort gibt es eigentlich sehr, sehr viel zu machen.
Und nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland seid ihr mittlerweile, wo ihr eure Zimmerpflanzen verkauft. Kannst du da mal noch kurz Zahlen sagen, wie viele Bestellungen da kommen? Wird das öffentlich? Wie viele Bestellungen kommen da pro Tag bei euch rein, in Deutschland oder in der Schweiz?
Ja, also ich glaube, über alles sind wir so um die 300 Bestellungen. Handgelenk mal Pi am Tag, Stand jetzt im Sommer. Ein Drittel davon, würde ich sagen, ist etwa in Deutschland. Also Deutschland ist immer noch einiges kleiner, aber es ist so, dass eigentlich die wichtigen Sachen funktionieren. Also wir haben den Logistikprozess im Griff, wir haben, die Leute sind happy mit dem Produkt, das Produkt funktioniert, die Leute bestellen da wieder. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass man das Ganze noch ein bisschen grösser macht, dass es noch ein bisschen wächst.
Ich spule noch mal zurück, aber wo ich es vergessen habe, wo es mir jetzt erst in den Sinn kommt, vom Content von Sprache, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, jetzt hier in Schweiz, Französisch, Italienisch, vielleicht noch schnell die Frage beantworten, wie du das handhaben? Ja.
Also wir haben aktuell mal alles nur auf Deutsch und der Grund ist eigentlich der, dass, weil wir das sehr ausführliche Support haben und so viel Content und auch die E-Mail quasi, also weil alles halt quasi qualitativ...
Also auf Schweizerdeutsch?
Hochdeutsch. Ja, genau. Weil es halt viel Zeit braucht, um das zu machen und uns quasi Betreuung für die Leute, also wichtig ist, dass man sagt, wir wollen das auch für alle Märkte so gut machen, haben wir uns entschieden, dass wir zuerst nur im Deutschen Raum tätig sind. Weil sobald wir eigentlich auf eine Fremdsprache gehen oder eine andere Landessprache, bedeutet das, dass wir die ganzen Teams spiegeln. Und das ist halt sehr finanziell aufwendig. Darum haben wir gesagt, das schiebt man ein bisschen hinterher, bis wir dann die Größe haben, dass wir das auch machen kann. Dass es bis jetzt ist, dass wir es nur in Deutsch haben. Social Media ist vieles auch Schweizerdeutsch. Und dort ist es so, dass wir es aber ein bisschen hin und her spielen. Also wir haben da Sachen auf Hochdeutsch. Dass quasi die Leute, die in Deutschland sind und uns folgen, auch etwas davon haben. Und sonst ist es, wenn es auf Schweizerdeutsch ist, ist es eigentlich immer mit Untertiteln.
Kommen wir zu den Abschlussfragen. Nehmen wir die gleichen 4, 5 Fragen, die ich da habe. Kurze, knackige Antworten, wenn möglich. Hast du eine Überzeugung, eine Meinung, wo die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich eine ganz andere Meinung sind, Sven?
Ja, ich glaube, passend zu heute, dass man so viel Zeit wie möglich sollte in Support investieren oder in die eigenen, oder in die Touchpunkte, die man hat mit der Firma zu den Leuten.
Gibt es einen Content-Creator, Creatorin, Autor, eine YouTuberin, die dich besonders inspiriert und du den Leuten jetzt willst empfehlen, hey, folge doch denen oder dem oder hören diesen Podcast mal?
Ich glaube, wenn ich darf, sind es 2. OMR, da lasse ich mega gerne.
Find
ich
OMR mega gut. Oder OMR, genau. Ja, genau. Das ist, kannst du noch erzählen, was ist das?
Es ist ein Podcast über Wirtschaftsthemen, wo viele quasi Gründerinnen und Gründer interviewt werden. Wo ein großes Festival hat, aber ich bin vor allem Fan vom Podcast. Dann aber, wenn es um Content geht, gibt es eine Firma Hackberry aus den USA. Und ich finde, die machen mega guten Content und super schönes Storytelling. Das ist echt eine coole Firma. Und wir schauen eigentlich wenig auf andere Firmen, aber die finden wir super inspirierend, die sind echt cool.
Welches Tool oder Technologie hat deine Arbeit im Marketing und im Content-Bereich am stärksten beeinflusst oder verbessert?
Boah, das ist schwer zum Eisen. Loom. Aber jetzt sage ich, alles in allem, oder vor allem für das Team, ist Asana unheimlich zentral.
Kannst du schnell erklären, beide?
Loom ist ein Tool, wo man Screen-Recordings machen kann. Also wenn man irgendetwas anschaut, kann man direkt dazu erzählen und kann den Link eigentlich mit dem Video schicken. Spart sehr viel Zeit, wenn man jetzt nicht gerade das Meeting abgemacht hat oder wenn man zwei, drei Leute etwas erzählen will, die nicht gerade vor Ort sind. Asana ist bei uns ein Ticketing-Tool für Tasks. Also das heisst, es sind viele Tickets, die durch das ganze Support-Team schön durchgehen, dass auch kein Schritt vergessen wird. Und das ist super hilfreich, wenn es um die ganze Produktion vom Content geht.
Was aus deiner Sicht ist der grösste Fehler, den Marketing-Leute im Bereich Content machen?
Dass die Unterhaltung vernachlässigt für die Leute daheim. Also man geht immer vom Produkt aus und erzählt dann, die Pflanze ist so gross, die hat die Farbblätter, so grosse Wurzeln. Aber eigentlich interessiert das die Leute meistens nicht, sondern sie interessiert viel mehr, was dahinter ist und die Story um das ganze Produkt.
Und Folgefrage, wie glaubst du, können die Schweizer KMUs in dieser zunehmenden Content-Welt, die ja gesättigt ist, Content-Landschaft, rausstechen? Mehr unterhalten?
Ja, ich glaube, das ein bisschen Humor reinbringen. Kommt halt immer aufs Produkt auf, das man hat, oder? Aber wenn es jetzt nicht gerade, ich sage jetzt mal, das Thema wie Pflanzen, wo jetzt nicht gerade so viel dran hängt, kann man auch sehr viel Humor reinbringen. Und ich glaube, alle Leute lachen immer gerne von dem her. Schadet ein bisschen Humor nie.
Sehr spannender Talk mit dir, Sven. Herzlichen Dank. Kann ich da mal in eine Firma hineinschauen, die eben Zimmerpflanzen verkauft, wo ich zuerst am Anfang denke, ja, Zimmerpflanzen, jetzt sind so ein Riesenfan. Aber auch das kann man sexy und gut und attraktiv machen und mit einer guten Marketingstrategie, mit coolem Content. Sehr spannend gewesen. Herzlichen Dank.
Danke auch. Spass gemacht.